Interessant, mal zu Pfingsten zu predigen. Ich habe selten zu Pfingsten gepredigt. Meistens ist man da irgendwo auf einer Konferenz oder sowas oder läuft ja viel. Oder ich als Pfadfinder bin Pfingsten natürlich sehr oft und gerne auf dem Pfingstcamp. So, und dann hat man selten Gelegenheit, zu Pfingsten in einer Gemeinde zu sein. Und ich genieße das mal heute, dass ich zu Pfingsten mal predigen darf. Pfingsten, das ist ja für viele so ein willkommenes Fest, von dem man eigentlich gar nicht mehr weiß, warum man das feiert. So wie man aus Himmelfahrt den Vatertag gemacht hat und dann mit dem Bollerwagen loszieht. Naja, so hat man aus Pfingsten Kurzurlaub gemacht. Und gerade haben Jens und ich uns über das Wetter unterhalten, ob das heute noch besser wird. Und das ist für Pfingsten das Hauptthema. Wie wird das Wetter? Kann ich meinen Kurzurlaub genießen? Dabei geht es um Pfingsten so viel mehr. Als Jesus von dieser Welt gegangen ist, hat er gesagt, hey, habt keine Angst. Es ist nicht schlimm, dass ich jetzt weggehe. Weil wenn ich gehe, dann wird einer kommen, der sonst nicht gekommen wäre, der euch vertritt, der euch beisteht, der Parakletos, der Heilige Geist. Und so war es ja auch. Ja? Jesus ist aufgefahren in den Himmel und nur wenige Tage später kam der Heilige Geist und füllte alles aus. Der Heilige Geist ist aber auch für uns Christen oft so, ich möchte es mal so ausdrücken, gar nicht greifbar. In unseren Kirchen, in unseren Gemeinden wird am seltensten über den Heiligen Geist gepredigt. Irgendwo so ganz weit weg. Und naja, dann spricht man mal über den Heiligen Geist. Aber um das geht es ja eigentlich gar nicht. Der Heilige Geist ist eine Person der Gottheit. Und er möchte nicht, dass wir über ihn sprechen, er möchte, dass wir mit ihm sprechen. Er möchte, dass er so richtig Bestandteil unseres Lebens sein darf. Und deswegen lautet auch der Titel dieser Predigt, wie der Heilige Geist uns führt. Wie er dich und wie er mich ganz konkret führt. Das ist aber ein ganz harter Teil, auch darüber zu predigen, weil wenn wir darüber predigen, dass wir vielleicht stärker durch den Heiligen Geist geführt werden wollen, dann müssen wir auch darüber predigen, welche Hindernisse denn es in unserem Leben gibt, dass der Heilige Geist uns führen kann. Ich möchte mal diese Hindernisse bezeichnen wie so einen Zaun. Ihr alle kennt Zäune. Warum baut man Zäune auf? Um etwas abzugrenzen. Ich will damit zeigen, so, das, was innerhalb des Zaunes ist, gehört mir. Da habe ich vielleicht hart für gearbeitet, da habe ich für gekämpft, das habe ich mir erworben, das habe ich in Besitz genommen. Und jetzt, genau jetzt, will ich allen sagen, ich beschütze das. Soll mir keiner mehr wegnehmen. Also zäune ich das ein. Oh, es gibt die unterschiedlichsten Einzäunungen. Manche sind nur so klein, manche sind groß, manche sind riesengroß, kannst gar nicht drüber weggucken. Manche sind aus lebendigen Stoffen, aus Hecken oder sonst was. Manche sind aus knallhartem Stahl. Und so können wir auch Einzäunungen in unserem Leben entsprechend umlegen. Manche hat nur so eine kleine Einzäunung. Aber mancher hat sich hinter stahlharten Mauern versteckt. Ich möchte mit euch heute im Wesentlichen Apostelgeschichte 9 durchgehen. Apostelgeschichte 9 und dann auch Apostelgeschichte 10 zeigt uns nämlich am Beispiel von Petrus, wie wir es lernen können, unsere Zäune zu überwinden. Warum? Damit der Heilige Geist uns so führen kann, wie er will. Weil wir ihn nicht mehr einzäunen. Apostelgeschichte 9 ist uns allen bekannt. Da war der Saulus. Saulus, der die Christen verfolgt hat. Saulus, der ein Eiferer war, das Christentum auszurotten mit Haut und Haar. Und dann kommt diese Begegnung des Saulus vor Damaskus. Manchmal wünschte ich mir, dass ich so ein Engel wäre, der damals so dabei gewesen wäre. Was muss das gewesen sein? Dieses grelle Licht und boff, liegt dieser große Mann da am Boden. Klein. Und dann hebt Gott ihn selbst auf. Gestaltet ihn um. Aus dem Saulus wird ein Paulus. Und plötzlich kann Gott ihn wirklich gebrauchen. Du, der Saulus, der hat gedacht, dass Gott ihn gebraucht. Aber als er zum Paulus wurde, konnte Gott ihn wirklich gebrauchen, weil der Heilige Geist in ihm da war. So, kurz darauf, Paulus fängt an, in Damaskus das Wort Gottes zu verkündigen, geschehen Zeichen und Wunder. Und der Petrus, der sitzt in Jerusalem und der hört das und der macht sich auf die Socken. Und jetzt kommt der erste Bibelvers und ich finde diesen Bibelvers so genial. Ich würde diesen Bibelvers am liebsten nehmen und ich würde sagen, wo sind die Gemeindeleiter, liebe Gemeindeleiter? Hier, nimm, das ist für dich. Hier, nimm, das ist für dich. Das ist für dich, weil das so genial ist. Ich lese 9. Kapitel, Vers 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa, Galiläa und Samarien, baute sich auf, lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Brauchen wir mehr? Können wir das nehmen? Frieden in der Gemeinde? Frieden um uns herum mit den Nachbargemeinden, Wachstum geführt durch den Heiligen Geist. Halleluja! Ich finde, dieser Vers sagt doch so viel aus. Und der Petrus, der macht sich auf die Socken. Der wollte sehen, was da los ist. Dann kommt er und heilt den Anneus. Gleich nur 3-4 Verse weiter. Vers 34. Und Petrus sprach zu ihm: Anneus, Jesus Christus macht dich gesund. Es war ein gelähmter Mann. Steh auf, mach dir selbst das Bett. Und Anneus stand auf und machte sein Bett. Halleluja! Gott redet, wir tun's. Und es passiert. Es ging weiter. Es nahm zu. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben zu wirken, dann nimmt es nicht ab, dann nimmt es zu. Die Wunder nahmen zu. Da war Joppe. Was war ein Joppe? Da war dieses fromme Mädchen, die Frau, die Tabitha. Plötzlich starb sie. Alle haben nur gut von ihr gesprochen. Und man hat den Petrus gerufen. Und der Petrus kommt, macht dasselbe wie damals Jesus, schmeißt erstmal alle aus dem Zimmer raus. Und dann sagt er zu Tabitha: Tabitha, steh auf.
steh auf.
Und dieses tote Mädchen steht auf und ist lebendig. Wie oft wünsche ich mir, dass ich zu Toten, und ich meine damit jetzt nicht die körperlich Toten, das wäre natürlich der Hammer, aber ich meine auch zu denen, die geistlich tot sind, sagen könnte, steh auf, steh auf. Und die würden aufstehen und wieder leben. Der Heilige Geist schenke das. Ja, so passiert es hin und her. Na, hat der Petrus sich gesagt, dann bleibe ich wohl noch besser hier in der Gegend und schau mal, was weiter passiert. Und da hat er sich bei dem Gerber einquartiert und hat abgewartet. Und dann ist was passiert. Eines Tages, als er zu Mittag wieder seine Zeit war, oben aufs Dach gehen wollte, Sonnenanbeter Petrus, und den Herrn preisen wollte, hat er einen Tagtraum. Und er kennt die Geschichte, wie das Tuch kommt, mit diesen unreinen Tieren, gefüllt mit allem, was für ihn als Juden ein Gräuel war. Und wie Jesus sagt, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Manchmal ist es so, dass wir in unseren Gottesdiensten, in unserem Christenleben bis zu einer bestimmten Stufe kommen. Da erleben wir, wie Gott wirkt. Und wir freuen uns, wir suchen es, wir bleiben da, wo Gott wirkt. Und dann möchte Gott uns diesen berühmten Schritt weiterführen. Und dann kommt er an unseren Zaun, an deinen und an meinen Zaun. Und der Zaun von dem Petrus war ich. Bin doch ein frommer Jude. Ich würde so ein Zeugs doch niemals essen. Ich habe ich ja noch nie getan. Gott, warum soll ich das jetzt tun? Ich habe doch einen Zaun. Den hast du mir doch gezeigt und gesetzt. Es mag Zäune geben, die für eine bestimmte Zeit gut sind. Aber dann ist die Frage, was passiert, wenn Gott uns ein Stück weiter in die Freiheit hineinführen möchte? Gott ist ja ganz gnädig. Gott ist ja so gnädig, der erklärt dem Petrus, warum er ihm dieses Bild zeigt. Er sagt, du Petrus, da kommen gleich drei Männer, Römer, hallo, Feinde. Ein guter Jude spricht nicht mit dem Römer. Und Gott sagt, geh mal mit denen mit. Und der Petrus, du, in dem seinem Herzen muss das so turbulent zugegangen sein. Und es klopft tatsächlich an der Tür und drei Römer stehen da. Ja, Gott, hast du das jetzt wirklich gesagt? Ich und die, das soll ich jetzt machen? Christel und Jens, ihr habt gesagt, ihr übt neu ein die Sprache des Heiligen Geistes. Aber wie viele Leute stehen davor und sagen, ich soll jetzt meinen Mund aufmachen, Gott will ihn füllen, ich? Ich soll das tun? Waren noch immer Zäune und Grenzen. Hat man gesagt, nee, das nicht. Ich soll das jetzt tun? Ich sehe den Petrus vor mir, der steht vor diesen Römern und er ringt nach Luft und da hat er eine Idee. Und sagt, kommt, übernachtet erstmal hier. Es ist so toll, wie wir es immer wieder schaffen, unsere Wünsche noch fromm einzupacken. So, na, übernachtet erstmal hier, ist halt doch bestimmt müde. So. In Wirklichkeit ging es doch dem Petrus darum, Zeit zu gewinnen. Vielleicht will Gott doch noch mal was anderes. Und ich glaube, diese Nacht war eine der unruhigsten Nächte, die Petrus erlebt hat in seinem Leben. Gott, willst du wirklich? Und meinst du nicht? Und habe ich mich vielleicht verhört? Und könnte nicht jemand anders? Oder? Aber im Endeffekt lässt er sich darauf ein. Und was dann geschieht, es ist unglaublich. Wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, geschehen Dinge, die sind unglaublich. Kapitel 10, Abvers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Auf alle! Römer! Kann doch gar nicht sein! Ich bin so laut, ne? Du, mich begeistert wie der Heilige Geist wirklich. Ich habe das einmal selbst erlebt. Einmal in einer Andacht von der Jugendstunde sagte Gott zu mir, ich will heute meinen Heiligen Geist auf die alle schicken. Und auf den will ich ihn das erst ausgießen. Und ich habe zu Gott gesagt, doch nicht der. Das ist der schlimmste Bagalut, den ich in der Jugendgruppe habe. Das ist der größte Quertreiber. Das ist der, der nie auf mich hört. Gott sagt, gerade auf den. Und was war am Abend? Wer kriegt als erstes die Taufe im Heiligen Geist? Der. Und ich stand da und habe meinen Mund nicht mehr zugekriegt. Warum schauen wir so viel auf das Außen rum? Der Heilige Geist schaut auf ganz was anderes. Er schaut auf das Herz. Warum ist hier der Heilige Geist gefallen? Weil das lesen wir schon im Kapitel 9. Gott das Herz des Cornelius gesehen hat, der ein frommer Mann war, der Gutes getan hat. Denn ich wusste, welcher Gott ist der Richtige, aber dann angefangen hat, einfach Opfergaben zu geben. Und Gott hat sein Herz gesehen, dass da ein Herz war, das sucht. Ein Herz, das sucht, kann Heiligen Geist empfangen. Mich begeistert das. Mich begeistert das. Tja, was war dann aber dann zu Hause? Das, was der Petrus sich in der Nacht durchgedacht hat, das, was er befürchtet hat, ist genau eingetreten. Seine Kumpels zu Hause, die Apostel, zu denen er selbst gehörte, die haben diese Erfahrung erstmal in Frage gestellt. Klar, wenn der Heilige Geist uns leitet, passieren Dinge, die man mit seinem normalen Verstand doch erstmal in Frage stellt. Weil sie über unser Denken und über Verstehen sind. Aber was sagt die Bibel uns? Gott will uns geben mehr, als wir erbitten und verstehen können. Es wird immer unseren Verstand übersteigen, wenn wir offen sind, dass Gott in uns etwas hineingeben kann. Und so auch da. Aber der Petrus hat seine Lektion gelernt. Und deswegen konnte er in aller Ruhe, mit aller Sachlichkeit, den anderen Aposteln erklären, was wirklich war. Und das ist so schön, im 18. Vers vom 11. Kapitel lesen wir nur so eine kleine Bemerkung. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Mit einem Satz alle Diskussionen weg. Schauen wir uns doch mal an die Zäune, die uns umgeben. Oh, wir haben religiöse Zäune, die uns umgeben. Jede Konfession hat und pflegt auch ihre eigenen Zäune. Jede hat irgendwo seinen Zaun aufgerichtet, um auch so seine Daseinsberechtigung zu haben. Und das war ja auch immer im Zeichen der Zeit zu sehen. So haben wir die Armenier oder die Kopten, deren Zaun ist: Wir sind die älteste Kirche. Vielleicht haben sie vom Sachlichen. Das sind die Katholiken, die sagen: Wir sind die Größten. Von allen, die sich Christen nennen, gibt es Katholische am meisten im Moment. Noch. Es gibt andere, die stärker wachsen. Die Katholiken nehmen ab. Die Orthodoxen sagen: Aber wir haben die schönsten Kirchen. Du wirst auch keine Kirche finden, die schöner geschmückt ist mit Bildern oder sowas, wie bei den Orthodoxen. Und die Lutheraner sagen: Ja, wir sind die Mitte. Wir haben das zusammengeführt. Ne? Ganz klar. Die Pfingstler sagen: Na, Geistestaufe, das ist es, ganz klar. Und die Anglikaner sagen: Ja, wir brauchen den Papst nicht, obwohl wir Katholiken sind. Die Altkatholiken sagen zwar: Wir glauben an den Papst, aber nicht an die Unfehlbarkeit. Die Methodisten, die sind die Besten, wenn es darum geht, oder zumindest waren sie es, auch das hat abgenommen. Die Besten, wenn es darum geht, zu evangelisieren und zu organisieren. Die Baptisten freuten sich, dass sie wirklich nur die Wiedergeborenen getauft haben. Ja, und die Evangelikalen, die rühmen sich ganz eng am Wort Gottes zu sein. Und so hat jeder einen Zaun aufgerichtet. Ja, jetzt nehmen wir das doch mal zusammen. Wenn da einer ist, der gut evangelisieren kann, und der andere ist, der gut etwas herrichten kann, und der dritte ist, der am Wort richtig bleibt und sagt: Nur so können wir taufen oder was. Wenn wir das alles zusammennehmen, wäre das nicht viel besser? Ich spreche nicht von der Einheitskirche. Die wird kommen und die wird dem Antichristen dienen. Ich spreche davon, dass wir Zäune abbauen und gemeinsam Gott dienen. Das ist ein Unterschied. Bitte versteht mich da richtig. Ja? Jede Errungenschaft, die du und ich in unserem geistlichen Leben haben, kann zum Zaun werden. Und je mehr Zäune wir aufbauen, je mehr werden wir, entschuldigt bitte den Ausdruck, zu Stubenhockern. Das ist das, wenn wir dann in unserem Schrebergarten sitzen, in unserem Regiestuhl, der so gemütlich ist, weil da ist die Halterung für den Kaffee oder die Cola gleich in greifbarer Nähe. Und dann brauchen wir uns auch nicht mehr bewegen und das passt ja. Und die Vögel zwitschern und alles ist gut. Ist das, was der Heilige Geist mit deinem Leben möchte? Ist das das? Christen, die mit dem Heiligen Geist zusammen die Welt verändern wollen. Und jetzt stelle ich dir die Frage: Bist du ein Christ? Und ich stelle sie mir: Bin ich ein Christ, der zusammen mit dem Heiligen Geist die Welt verändern will. Stell dir heute Morgen diese Frage. Und Christen, die mit dem Heiligen Geist zusammen die Welt verändern wollen, die müssen lernen, dass es bei Gott keine Zäune gibt. Im Himmel wird es keine Zäune geben. Und weil der Heilige Geist vom Himmel kommt, können wir uns hier schon mal daran gewöhnen, ohne Zäune zu sein. Halleluja! Und immer wieder bin ich froh, wenn ich hier bin und die Abkündigungen gelesen werden, hier wieder wie heute, Gebet mit den anderen. Halleluja! Ihr reißt Zäune ein. Genauso soll es doch sein. Lasst mich das mal in aller Freiheit so auslegen. Jesus sagt, dass alle Zäune von uns in zwei Geboten zusammengefasst werden. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Matthäus. Matthäus 22. Ne? Zäune können so zu Krücken werden. Darf ich mal?
Schau mal, wenn ich mein Bein gebrochen habe, dann hilft mir die Krücke. Aber wie lange soll mir die Krücke helfen? Bis ich wieder gesund bin. Bis ich wieder stark bin.
So ein Zaun kann auch mal helfen. Etwas aufzubauen, etwas darzustellen, aber er soll so lang helfen, bis es wieder gesund ist, bis es wieder stark ist. Der Heilige Geist, er will dich und mich leiten. Das Wort Gottes sagt uns, er leitet uns in alle Wahrheit. Zäune werden ja von uns aufgebaut, um etwas zu schützen. Was sagt die Bibel, was wir schützen sollen? Unser Herz. Wir sollen nicht unsere Errungenschaften schützen. Nicht das, was Gott uns mal gezeigt hat, was gut ist. Das Einzige, was wir schützen sollen, ist unser Herz. Es steht sogar in Sprüche im 4. Kapitel im Vers 23 ganz krass. Behüte oder andere Übersetzung, schütze dein Herz mit allem Fleiß. Mit aller Kraft schütze dein Herz. Warum müssen wir unser Herz schützen? Damit der Heilige Geist reinkommt und nichts anderes. Offenbarung 3, Vers 20 sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, Jesus. Ich. Aber da sind noch so viele andere, die vor unserer Herzenstür stehen und anklopfen und reingelassen werden. Und diese anderen bringen ihre Zäune mit, die uns eingrenzen. Die uns sagen wollen, lass es doch schützen. Und ich komme wieder zurück auf den Ausgangsvers, der mich so fasziniert. Frieden in der Gemeinde durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist mich leiten darf, dann entsteht zwischen ihm und mir eine Zusammenarbeit. Oh, sagst du, jetzt werd mal nicht überheblich. Nein, ich glaube, dass genau das ist, was der Heilige Geist möchte. Mit dir zusammenzuarbeiten. Gott hat uns schon ganz bewusst als sein Bodenpersonal eingesetzt. Es gibt genug Engel, die auch was tun können. Aber deren Aufgabe ist eine andere. Die ist, dafür zu sorgen, dass du geschützt bist. Aber der Heilige Geist, er möchte mit uns zusammenarbeiten. Und aus dieser Zusammenarbeit sprudelt dann eine Kraftquelle heraus, die ist so mächtig und die schafft es, dass aus Betrübnissen und aus Bedrängnissen etwas Gutes wird. Das ist das, was der Heilige Geist in uns hineinlegen möchte. Das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist Gemeinden baut. Das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist das Reich Gottes in mir und in dir aufbauen möchte. Kennt ihr diesen Ausdruck Teufelskreis? Was ist denn so ein Teufelskreis? Da kommt man in eine Not, da kommt man in eine Bedrängnis. Ja, und dann, warum muss mir das schon wieder passieren? Warum immer ich? Immer bin ich der Doofe, auf den alle rumhacken. Und aus der Not, aus der Bedrängnis, aus der Drangsal wird ein Murren. Oh, gab es schon vor 5000 Jahren im Alten Testament. Ja? Kein Wasser wird gemurrt. Das Schöne haben sie vergessen, dass Gott sie rausgeführt hat aus der Sklaverei. Ja? Und dann gab es Dinge, die plötzlich nicht da waren und es wurde gemurrt. Und was kommt aus Murren? Geht dieser Teufelskrauslauf weiter? Wenn du lange genug meckerst, wenn du lange genug murrst, wenn du lange genug unzufrieden bist, entsteht in deinem Herz Bitterkeit. Und dann pflegst du die Bitterkeit. Und wir streicheln uns, weil das ja gut tut. Ja. Und aus dieser Bitterkeit entsteht Fluch, Hass, Zerstörung. Und wenn du dem nachgibst, dann wird der Druck noch größer. Und es geht wieder los. Durch noch größeren Druck fangen wir noch mehr an zu murren. Wisst ihr, dass der Heilige Geist uns in Römer 5 so klar aufzeigt, wie dieser Teufelskreislauf ein anderer wird? Mit dem Heiligen Geist in Zusammenarbeit kann Römer 5 für uns Wirklichkeit werden. Nicht alleine, aber das. Wir rühmen uns auch unserer Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und so entdecke ich, dass ein Teufelskreislauf verwandelt werden kann durch die ausgegossene Liebe in unsere Herzen in einen Segenskreislauf. Die Ausgangslage ist dieselbe, Druck. Aber jetzt ist dein Herz gefüllt mit der Liebe Gottes. Wie ist die Liebe Gottes? Was sagt 1. Korinther 13? Die Liebe hört niemals auf. Also dein Herz, mein Herz ist jetzt gefüllt mit einer Liebe, die niemals aufhört. Was bedeutet das? Mein Herz, so viel Liebe, oder? Nee, es bedeutet mein Herz und so viel Liebe, weil die Liebe niemals aufhört. Und jetzt kommt der Druck, jetzt kommt die Situation, die gleiche.
Und jetzt sagt das liebende Herz, vertrau auf Gott. Er wird alles recht machen. Es ist alles gut. Ich bin sein Kind. Mir kann gar nichts passieren.
Und so bewirkt dieser Druck nicht im Murren, sondern dieser Druck bewirkt Geduld, Ausharren, wie uns Römer sagt. Was bewirkt wiederum Geduld? Bewährung. Lasst mich es anders formulieren. Wenn du ohne Murren Geduld übst, dann pflegst du deinen Charakter. Du veränderst deinen Charakter. Du wirst ein positiver Mensch. Vielleicht haben früher alle gesagt, oh, jetzt kommt der schon wieder an Gedanken.
Und jetzt hat Gott durch den Heiligen Geist seine Liebe in dein Herz ausgegossen.
Und wenn du reinkommst, dann heißt es, jetzt ist Atmosphäre im Raum. Weil du bist nicht der, der murrt. Du bist der, der fröhlich ist in Geduld.
Was bewirkt jetzt diese Bewährung? Was bewirkt dieser Charakterunterschied? Römer sagt uns Hoffnung. Ja, was denn für Hoffnung? Hoffnung auf göttliche Segnung. Das ist der Segenskreislauf, den der Heilige Geist in dich und in mich heute hineinlegen will. Der schon längst bereitsteht, den wir einfach ergreifen müssen, den wir annehmen müssen, damit unser Leben so richtig froh wird. Lass uns nicht zurückhalten. Ich fasse es nochmal zusammen. Ich sage es anders, wenn Druck entsteht, was machen wir dann? Dann hören wir auf zu murren. Dann sagen wir, Heiliger Geist, sei willkommen. Guck mal mit mir auf die Situation. Die ist bescheuert. Aber weil ich ja weiß, dass du dein gutes Werk in mir vollbringen willst, möchte ich dich bitten, schenk mir doch jetzt Geduld, dass wir da gemeinsam ausharren können. Oh, was wird kommen? Was sagt die Bibel, wenn wir Gott um etwas bitten? Dass er uns das Gegenteil gibt?
Nee. Wenn wir Brot bitten, kriegen wir Brot. Wenn wir Weisheit bitten, kriegen wir Weisheit. Wenn wir Geduld erbitten, kriegen wir.
So wird unser Charakter umgewandelt, weil wir mit dem Heiligen Geist reden. Wir wollen ja oft unsere Mitmenschen umwandeln. Ja? Der Heilige Geist möchte uns umwandeln, unseren Charakter umwandeln. Wie können wir das jetzt üben?
Vielleicht nimmst du dir in dieser Woche eine dieser Bedrängnisse mal so richtig vor. Wisst ihr, die meisten Bedrängnisse haben Namen. Die heißen vielleicht Gerhard oder Fritz. Oder Guido. Ja? Und vielleicht nimmst du dir mal so eine Bedrängnis vor und lädst deine Bedrängnis zum Kaffee oder zum Tee ein. Und dann sprich doch mal bitte nicht über die Situation, die dich unter Druck setzt. Sondern dann sprich doch mal über Positives, über die Liebe Gottes.
Gott möchte nicht, dass wir einander verändern. Er möchte, dass wir zulassen, dass er uns verändern kann. Das ist viel, viel schöner. Das ist viel, viel herrlicher. Das können wir konkret üben. Wisst ihr, was das Schöne ist? Die Hoffnung, die in diesem Segenskreislauf zum Schluss steht, die stirbt nicht. Warum stirbt diese Hoffnung nicht? Eben, weil diese Hoffnung aus der Liebe Gottes geboren wurde. Und weil, wie ich schon gesagt habe, die Liebe niemals aufhört. Alles wird aufhören. Glaube, Hoffen, Liebe. Die Liebe bleibt. Amen. Mit dieser Freude, die wir eben besungen haben, und mit der Kraft des Heiligen Geistes, ich segne euch, geht hin in Fröhlichkeit. Amen.